Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur 60. Folge Pustekuchen. Diese Folge wird ein bisschen anders, aber das erzähle ich euch gleich. Und wir fangen jetzt einfach mal ganz normal an, wie sonst auch immer, mit einem kleinen Random Talk. Ich erzähle ein bisschen, was bei mir so alles los war. Und dann versuche ich mal was Neues und da könnt ihr mir dann einfach auch super gerne eine Rückmeldung geben, wie ihr das so findet, ob ihr sagt, das sollen wir öfter machen oder nicht. Und genau, also hier kurzer Random Talk von mir, was so alles abgeht oder abging. Zum Ersten, ich war in Köln, wie vielleicht ein paar Leute von euch mitbekommen haben, über Instagram. Ich fand es mega, mega cool. Ich habe dort eine Freundin besucht und es war echt viel los in den 4 Tagen, in denen ich da war. Also es ist einiges an Zeug passiert, das aber auch nicht unbedingt hier in dem Podcast gehört, aber richtig, richtig crazy Stories auf jeden Fall. Nee, es war richtig cool und ich habe mich voll gefreut, erstens meine Freundin wiederzusehen, weil wir uns echt seit Silvester nicht mehr gesehen hatten. Und zweitens auch mal nach Köln zu kommen. Ich wollte schon immer nach Köln. Kurze Story. Ich habe tatsächlich einen Influencer gesehen, von dem ich in dem Moment, in dem ich ihn gesehen hatte, nicht wusste, wie er heißt. Und zwar den Tobi, der mit Marco von Marco und Tobi immer die Comedy-Lehrer-Videos auf TikTok postet. Ich weiß nicht, ob den jemand von euch kennt. Und der. Den habe ich gesehen und dachte mir noch so, okay, ich kann nicht zu dem hingehen und sagen, können wir ein Bild machen, wenn ich nicht weiß, wie er heißt. Und in dem Moment wusste ich es nicht. Und dann waren wir zu Hause bei meiner Freundin, dann schaue ich dem seine Story an. Da meinte er, ja, die erste Person, die mich anspricht, darf sich was für 100 € aussuchen. Und ich habe ihn einfach gesehen und ich habe ihn nicht angesprochen. Und ich ärgere mich jetzt noch drüber, das wäre so krass gewesen, aber gut. Vor allem sah der nicht so aus, als hätte ihn schon irgendjemand angesprochen, weil er so am Rande so der Innenstadt war. Und ich dachte mir so, okay. Spreche ich ihn nicht an, ich will ihn nicht nerven und ich weiß nicht mehr, wie er heißt, so ungefähr. Ich hätte ihn einfach ansprechen sollen, oh mein Gott. Nee, ich werde es mir für Jahrhunderte vorwerfen. Das Ding ist, ich war im Café Buhr, kennen wahrscheinlich auch ein paar von euch, zumindest vom Sagen hören. Das ist so das Instagram-Café, wo alle immer hingehen. Also alle Influencer. Und die Influencer waren natürlich genau da, als ich im Zug zurück nach Hause war. Also Anna und Tim Johnson, ich weiß nicht, ob euch die was sagen. Das sind somit meine Lieblingsinfluencer und die waren genau, sind genau ins Café Burg gekommen, als ich in meinen ICE zurück nach Hause gestiegen bin an dem Sonntag. Und ich habe mich so geärgert, das wäre so schön gewesen. Aber ich komme öfter noch nach Köln, habe ich auch schon den Leuten versprochen, die ich jetzt da kennengelernt habe und natürlich auch meine Freundin versprochen, dass ich öfter komme. Genau. Ansonsten habe ich jetzt meine 2 Hausarbeiten geschrieben, seit ich von Köln wieder zurück bin. Eine habe ich schon abgegeben, die eine ist ungefähr 95% fertig, würde ich mal sagen. Die gebe ich die nächsten Tage ab, da habe ich theoretisch bis Donnerstag Zeit, die abzugeben. Ich muss morgen noch ein Buch ausleihen und eine letzte Quelle verifizieren. Dann nochmal hier alles kontrollieren und drüber gucken und dann hoffentlich morgen Abend in den Briefkasten schmeißen. Wäre cool, ich hoffe, das funktioniert. Und genau, ansonsten ist ab morgen wieder Ferienbetreuung, weil Osterferien sind. Und ja, jetzt erstmal 2 Wochen dann Ferienbetreuung. Und ja, wie formuliere ich das? Ich liebe die Ferienbetreuung, ich liebe meine Arbeit und ich liebe die Leute, die da arbeiten, aber mein Crush kommt morgen wieder. Der steht für die nächsten 2 Wochen nämlich auch im Arbeitsplan drin. Und wir haben uns jetzt seit 25 Wochen nicht gesehen. Seit er mir mein Herz gebrochen hat, seit ich jeden Tag an ihn denken muss, seit es mir absolut scheiße geht damit. Ha, ich hab's euch alles erzählt. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder und ich habe so verdammt Angst vor morgen und so Panik vor diesem Tag, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt und ich hasse es, wenn ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß nicht, ob er mit mir reden wird, ob er mit mir reden will, ob wir ein klärendes Gespräch führen können und dann endlich hier Ruhe ist, so ungefähr, und ich damit abschließen kann, oder ob er mich ignorieren wird, oder ob er so tun wird, das wäre nichts gewesen, oder ob wir streiten, oder ob wir uns schlagen, oder ich, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall so verdammt Angst vor morgen. Ich kann noch nicht mal gescheit reden. Vor allem das Ding ist, Gott sei Dank habe ich wirklich supportive Leute in der Ferienbetreuung, die halt die Story auch kennen und wissen, die mich supporten können, die schon wissen, was morgen in Anführungszeichen auf sie zukommt. Eine Kollegin meinte auch, ich kaufe dir Taschentücher und Schokolade, weil ich nicht wissen kann, wie krass das morgen wird, wenn du ihn wieder siehst, ob du sofort heulst. Also kurze Storyline vielleicht. Letztes Mal in der Ferienbetreuung, in den Faschingsferien, habe ich geheult, weil sein Lieblingslied lief. Dementsprechend weiß ich nicht, wie sehr ich mich zusammenreißen kann, wenn ich ihn selbst wieder sehe. Wünsche mir einfach Glück. Ich denke ich mal, Ich gebe euch auf TikTok Updates, was passiert ist so und ob was passiert oder ob was Gutes passiert oder was Schlechtes passiert oder ob ich geheult habe oder ob ich zusammengebrochen bin oder whatever. Fragt mich nicht, warum ich da Content draus ziehe und warum ich das mache, aber ich will auch irgendwie eine Erinnerung an mich selbst haben und irgendwie ist es so mega krass die Überwindung, da morgen hinzugehen. Und in der Ferienbetreuung sind tatsächlich schon einige Love Stories und so Zeug passiert. Dementsprechend gibt es da schon etliche Leute, die gekündigt haben, als sie gesehen haben, dass die andere Person, mit der was lief oder was auch immer, arbeitet. Von dem her ist es, bin ich, glaube ich, so mehr oder weniger die Erste, die da morgen hingeht und sich dieser Konfrontation stellt. Und es wird brutal, es ist brutal, ich habe keinen Bock. Aber ich muss da durch die nächsten 2 Wochen, ihn jeden Tag wiederzusehen, beziehungsweise minus 4 Tage, weil ja die Ostertage zwischenliegen. Also ich habe ja Freitag Geburtstag, für alle, die es noch nicht wissen. Ich bin ein absoluter Geburtstagmensch, also vergesst nicht, mir am Freitag zu gratulieren. Geburtstag ist das Highlight und der Tag des Jahres für mich. Genau, und ich habe, wie gesagt, Freitag Geburtstag. Und da ist ja Feiertag, das heißt, da habe ich keine Arbeit. Dann ist Samstag Ostersamstag, Sonntag ist Ostersonntag und Montag ist Ostermontag. Das heißt, ich habe 4 Tage Kurzpause, wo ich ihn nicht sehe, und dann sehe ich ihn wieder 4 Tage und dann mal gucken. Das Ding ist halt, ich weiß ja nicht, wie es läuft. Also, wenn es morgen mega gut läuft und wir ein klärendes Gespräch haben oder er sagt, wir können wieder daten, was ich nicht glaube, aber so rein theoretisch, wenn jetzt so wirklich positiv läuft, dann werde ich ihn wahrscheinlich wahnsinnig vermissen in den 4 Tagen. Ich vermisse ihn sowieso schon jeden Tag und ich merke gerade, dass ich mir den Scheiß Mund fußlich rede und vielleicht einfach mal still sein sollte, weil ich nicht weiß, wie viele Informationen ich hier überhaupt teilen will. Und ich auch nicht weiß, ob er es überhaupt hört oder nicht, weil möglicherweise hört er das Ganze. Und das wird lustig. Egal, ich vergesse es einfach. Wir probieren heute was anderes aus, was wir noch nie ausprobiert haben. Worauf ich tatsächlich auch Lust habe. Ich bin auch sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert und ob es so funktioniert, wie ich es mir vorstelle oder nicht. Und genau, und zwar probieren wir Folgendes aus. Ich werde euch etwas vorlesen. Ich weiß noch nicht, wie lange ich brauche. Ich weiß auch noch nicht, wie lang der Podcast jetzt wird. Ich plane jetzt mal so mit 3 Kapiteln. Vielleicht werden es auch 4, je nachdem, wie schnell ich bin, euch die vorzulesen. Und ja, wir versuchen es einfach. Und wenn ihr dann Blut geleckt habt und sagt, das ist richtig geil und macht es weiter, dann werden wahrscheinlich tatsächlich auch mehr Podcast-Folgen kommen, weil ich dann immer mal wieder einen Teil aus dem Buch einfach vorlesen und das Podcast-Folge bringen. Also zusätzlich zu denen, die immer praktisch alle 2 Wochen kommen. Nicht alle 2 Wochen. Jede zweite Woche kommen. Also wenn ihr wirklich sagt, ihr habt Bock drauf und ihr wollt, dass wir das Buch gemeinsam lesen, sozusagen, dann können wir das sehr, sehr gerne machen. Das müsst ihr mir dann einfach sagen, wie ihr es gefunden habt. Und dann machen wir das. Und jetzt muss ich mich in irgendeine Position setzen, in der ich gut lesen kann. Und dann geht's los. Dann sage ich euch, welches Buch. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche euch schon mal ganz viel Spaß beim Hören. Alle, die jetzt keinen Bock haben auf ein Buch und auf was Vorgelesenes, die können natürlich jederzeit abschalten. Und ansonsten an alle anderen, ja, könnt ihr mir gerne eine Bewertung da lassen, sozusagen. Ach so, apropos Bewertung, alle, die noch nicht abonniert haben auf Spotify und alle, die noch nicht 5 Sterne gegeben haben, bitte. Naja, ihr müsst nicht 5 Sterne geben, aber bitte gebt mir eine Bewertung, das wäre super cool. Damit helft ihr mir ungemein. Und ansonsten geht's jetzt gleich los mit dem Buch. Ich wünsche euch schon mal viel Spaß. Ich hoffe, ich stelle mich nicht so blöd an, aber ich denke mal, ich bin ganz gut. Also, mir wird immer wieder gesagt, ich bin relativ gut im Vorlesen, also mal gucken. So, meine Lieben, und zwar habe ich es mir jetzt gemütlich gemacht. Ich hoffe, dass ich in der Position durchhalte und gut lesen kann. Und zwar werde ich euch einen Teil aus One of Us is Lying von Karen M. McManus vorlesen. Ich entschuldige mich schon mal dafür, falls ich englische Begriffe falsch ausspreche oder mich wiederhole beim Lesen. Ich hoffe, das passiert nicht allzu oft. Und wir fangen jetzt einfach mal damit an. Erster Teil: Simon sagt. Kapitel 1. Bronwyn. Montag, 24. September, 14:55 Uhr. Ein Sextape. Eine mögliche ungewollte Schwangerschaft. Zwei Fremdgehskandale. Und das ist bloß der Post von dieser Woche. Wenn jemand sein gesamtes Wissen über die Bayview High ausschließlich aus dem von Simon Keller entwickelten und regelmäßig mit Updates gefütterten Gossip-App beziehen würde, müsste er sich fragen, ob irgendeiner der Schüler überhaupt noch Zeit hat, am Unterricht teilzunehmen. Das ist Schnee von gestern, Bronwyn. sagt eine Stimme direkt hinter mir. Warte, bis du den Post von morgen siehst. Mist. Ich lasse mich nur extrem ungern dabei erwischen, wie ich About That lese. Am allerwenigsten vom Urheber höchstpersönlich. Ertappt lasse ich mein Handy sinken und knalle die Tür meines Schließfaches zu. Und? Wessen Leben wirst du als nächstes ruinieren, Simon? Er setzt sich neben mir in Bewegung, als ich mich gegen den Strom der zum Ausgang strebenden Schüler schiebe. Sowas nennt man Dienst an der Allgemeinheit, sagt er mit einer wegwerfenden Geste. Du gibst Reggie Corley doch Nachhilfe, oder? Bist du nicht froh zu wissen, dass er in seinem Zimmer eine versteckte Kamera installiert hat? Ich spare mir die Mühe, ihm zu antworten, dass ich mich auch nur in die Nähe des Zimmers des notorisch bekifften Reggie Corley begebe, ist ungefähr so wahrscheinlich wie die Möglichkeit, dass Simon nochmal so etwas wie ein moralisches Gewissen entwickeln könnte. Das haben sich die Leute schon selbst zuzuschreiben. Würden sie nicht lügen und betrügen, wäre ich arbeitslos. Er sieht mich mit seinen kalten blauen Augen von der Seite an, als ich schneller gehe. Wohin so eilig? Lass mich raten. Du kannst es mal wieder nicht erwarten, dich in irgendeiner AG mit Ruhm zu bekleckern. Ich wünschte, ich wäre so. Wie, um mich zu verhöhnen, ploppt genau in dem Moment eine Erinnerung auf dem Display meines Smartphones auf. Mathlete-Training um 15 Uhr. Epoch Coffee. Gefolgt von einer Textnachricht einer meiner Teamkolleginnen. Even ist hier. Das war klar. Even, der supersüße Mathe-Crack, viel weniger ein Widerspruch in sich, als man meinen sollte, scheint immer nur an den Tagen zum Training für den Mathematikwettbewerb aufzutauchen, an denen ich nicht kann. Falsch geraten, antwortete ich kurz angebunden. Im Allgemeinen und in letzter Zeit auch im Besonderen versuche ich Simon gegenüber so wenige Informationen wie möglich preiszugeben. Wir schieben uns durch die grün lackierte Stahltür, die ins hintere Treppenhaus führt und als eine Art Trennlinie zwischen dem muffigen alten Gebäudetrakt der Schule und ihrem großzügigen, lichtdurchfluteten Neubau dient. Mit jedem Jahr steigt die Zahl wohlhabender Familien, die von San Diego nach Bayview ziehen und erwarten, für ihre Steuergelder etwas Schickeres geboten zu bekommen als vergilbte Schallschluckdecken und zerschrammte Linoleumböden. Simon klebt mir immer noch an den Fersen, als wir den Chemiesaal im dritten Stock erreicht haben. »Hast du nichts anderes zu tun?«, frage ich und verschränke die Arme. »Doch, ich muss zum Nachsitzen«, sagt er und wartet offenbar darauf, dass ich weitergehe. Als ich stattdessen die Hand auf die Türklinke lege, lacht er schallend los. »Das ist jetzt nicht dein Ernst. Du etwa auch?« »Und wie lautet dein Vergehen?« »Ich wurde zu Unrecht beschuldigt«, zische ich und reiße die Tür auf. Es sitzen schon drei andere Schüler im Raum, allerdings gehören sie alle nicht zu den üblichen Verdächtigen, mit denen ich gerechnet hätte, bis auf einen. Nate McCauley kippt seinen Stuhl etwas nach hinten. »Bist du falsch abgebogen?«, fragt er grinsend. »Das hier ist der Raum fürs Nachsitzen, nicht für die Schülermitverwaltung.« »Er muss es wissen. Nate bringt sich seit der 5. Klasse praktisch ständig in irgendwelche Schwierigkeiten, was übrigens auch ungefähr der Zeitpunkt ist, zu dem wir das letzte Mal miteinander geredet haben.« Aus der Gerüchteküche weiß ich, dass er wegen irgendwas zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden ist, vielleicht Trunkenheit am Steuer oder Drogenhandel. Jeder weiß, dass er dealt, wobei mein Wissen natürlich rein hypothetisch ist. Sparen Sie sich Ihre Kommentare. Mr. Avery hakt unseren Namen auf einem Klemmbrett ab und schließt hinter Simon die Tür. Die durch den hohen Rundbogenfenster in den Raum fallende Sonne malt Dreiecke auf den Boden und vom Sportfeld hinter dem Parkplatz wehen Geräuschfetzen vom Footballtraining herüber. Ich setze mich neben Cooper Clay, der einen Zettel zusammenknüllt und ihn kurz wie einen Baseball in der Hand wiegt, bevor er ihn mit einem leisen »Achtung, Eddie!« dem Mädchen gegenüber von ihm zuwirft. Eddie Prentice blinzelt, lächelt unsicher und macht keine Anstalten, den Papierball zu fangen, der zu Boden fällt. Die Zeiger der Wanduhr steuern langsam auf 3 zu und ich verfolge ihre Vorwärtsbewegungen mit dem ohnmächtigen Gefühl einer zu Unrecht Verurteilten. Ich sollte nicht hier sein. Ich sollte jetzt im Epoch Coffee über Differentialgleichungen brüten und versuchen, mit Evan Nyman zu flirten. Mr. Avery ist die Art von Lehrer, der einem beim geringsten Verdacht sofort zum Nachsitzen verdonnert, statt sich irgendwelche Erklärungen anzuhören, aber vielleicht kann ich ihn trotzdem noch dazu bringen, einzusehen, dass ich nichts getan habe. Als ich mich räuspere und die Hand hebe, bemerke ich, wie Nates Grinsen breiter wird. »Mr. Avery
Das Handy, das Sie bei mir gefunden haben, gehört mir gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wer es in meine Tasche gekommen ist. Das hier ist meins, sage ich, und halte mein in einer pink- und melonengrün gestreiften Hülle steckendes iPhone in die Höhe. Ganz ehrlich, man muss schon extrem ahnungslos sein, um in Mr. Averys Unterricht ein Handy mitzubringen. Er verfolgt eine harte Handys-bleiben-draußen-Politik und verbringt die ersten 10 Minuten jeder Stunde damit, Rucksäcke zu filzen, als wäre er der Chef der Flughafensicherheitskontrolle und wir würden alle auf der schwarzen Liste stehen. Mein Handy lag wie immer in meinem Schließfach. Im Ernst jetzt? Eddie dreht sich so schnell zu mir um, dass ihre blonde Mähne wie in einer Shampoo-Werbung um ihre Schulter schwingt. Sie muss chirurgisch von ihrem Freund amputiert worden sein, dass sie alleine hier auftauchen konnte. Bei mir wurde auch ein Handy gefunden, das mir nicht gehört. Da wären wir schon zu dritt, schaltet Cooper sich mit einem weichen Südstaaten-Akzent ein. Er und Eddie wechseln einen überraschten Blick, und ich frage mich, wie es sein kann, dass sie bis jetzt noch nicht darüber gesprochen haben, obwohl beide zur Kaste der Schulstars gehören. Aber vielleicht haben die Hyperbeliebtesten Besseres zu tun, als sich über zu Unrecht verhängtes Nachsitzen zu unterhalten. Jemand hat uns reingelegt. Gespannt wie eine Sprungfeder, die nur darauf gewartet hat, sich auf den neuesten Skandal zu stürzen, beugt Simon sich mit aufgestütztem Ellenbogen über den Tisch. Sein Blick huscht über Cooper, Eddie und mich heftet sich dann auf Nate. Aber warum sollte irgendjemand wollen, dass eine Gruppe von Leuten mit nahezu makelloser Schülerakte zum Nachsitzen verdonnert wird? Sowas Beknacktes kann sich eigentlich nur ein Typ einfallen lassen, der hier Stammgast ist. Ich schaue zu Nate rüber, kann mir aber nicht vorstellen, dass er dahinter steckt. So etwas auszuhacken macht eine Menge Arbeit und alles an Nate, von seinem ungekämmten dunklen Haaren bis hin zu seiner abgewetzten Lederjacke, schreit förmlich nach kein Bock. Oder gähnt es vielmehr. Er begegnet meinem Blick, sagt jedoch nichts, sondern kippt in seinem Stuhl bloß noch ein Stück weiter zurück. Einen Millimeter mehr und er knallt hintenüber. Cooper setzt sich aufrechter hin, legt die Stirn eines attraktiven Captain America-Gesichts in Falten. Moment mal, ich dachte, das Ganze wäre einfach eine Verwechslung, aber wenn uns allen das Gleiche passiert ist, kann das nur auf dem Mist von irgendeinem dämlichen Scherzkeks gewachsen sein. Und wegen sowas verpasse ich gerade das Baseballtraining. Er klingt wie ein Herzchirurg, der daran gehindert wird, eine lebensrettende Operation durchzuführen. Mr. Avery verdreht die Augen. Spart euch die Verschwörungstheorien für einen anderen Lehrer auf. Bei mir zieht die Nummer nicht. Ihr wisst, dass es verboten ist, Handy in den Unterricht mitzubringen, und ihr habt alle gegen diese Regel verstoßen. Er wirft Simon einen besonders finsteren Blick zu. Jeder Lehrer an der Schule kennt seine App, kann aber so gut wie nichts dagegen unternehmen. Simon verwendet lediglich die Inhalte der Leute, über die er schreibt, um ihre Identität nicht allzu öffentlich preiszugeben, und erwähnt auch nirgendwo, um welche Schule es sich handelt. Ihr werdet also alle bis 4 Uhr hier sitzen und einen Aufsatz zu mindestens 500 Wörtern darüber schreiben, wie die sogenannte modernen Kommunikationsmittel amerikanische Schulen zugrunde richten. Wer die Aufgabe nicht erledigt, darf morgen gleich nochmal nachsitzen. »Und womit sollen wir den Aufsatz schreiben?«, fragt Eddie. »Ich sehe hier keinen Computer.« »Die meisten Klassenräume sind mit Chromebooks ausgestattet, aber Mr. Avery, der zu einem seinen eigenen Besten schon vor 10 Jahren in Rente hätte gehen sollen, sperrt sich hartnäckig dagegen.« Er tritt zu Eddie an den Tisch, tippt auf den linierten gelben Schreibblock, der vor ihr liegt. »Wir haben alle so einen vor uns liegen.« »Entdecken Sie den Zauber handschriftlicher Aufzeichnungen. Es ist eine fast vergessene Kunst.« Eddies hübsches, herzförmiges Gesicht spiegelt vollkommene Verwirrung wider. »Aber woher sollen wir wissen, wann wir 500 Wörter erreicht haben?« »Indem Sie zählen«, entgegnete Mr. Avery. Dann fällt sein Blick auf mein Smartphone, das ich immer noch in der Hand halte, und er dreht sich zu mir. »Und das hier nehme ich so lange an mich, Miss Royers. Gibt Ihnen die Tatsache, dass Sie gerade zum zweiten Mal ein Handy von mir konfiszieren, nicht zu denken, frage ich. Ich meine, wer besitzt schon 2 Handys? Nate grinst so unmerklich, dass ich es mir vielleicht auch nur eingebildet habe. Im Ernst, Mr. Avery, da hat uns jemand einen üblen Scherz gespielt. Mr. Avery, schlohweißer Schnurrbart, zuckt genervt und er streckt ungeduldig die Hand aus. Handy, Miss Royers. Es sei denn, Sie möchten unbedingt morgen wiederkommen. Seufzend gebe ich es ihm, während er missbilligend in die Runde sieht. Die Handys, die ich bereits eingezogen habe, befinden sich in meinem Schreibtisch. Sie bekommen sie nach dem Nachsitzen zurück. Eddie und Cooper tauschen einen amüsierten Blick, weil ihre richtigen Handys garantiert sicher in ihren Rucksäcken verstaut sind. Mr. Avery wirft meins in eine Schublade seines Schreibtisches. Dann setzt er sich und schlägt ein Buch auf. Alles an seiner Haltung lässt erkennen, dass er beabsichtigt, uns während der nächsten Stunde zu ignorieren. Ich hole einen Stift heraus, trommle damit auf den Schreibblock und denke über die Aufgabe nach. Glaubt Mr. Avery wirklich, die modernen Kommunikationsmittel würden unsere Schulen zugrunde richten? Ziemlich dramatische Aussage, nur wegen ein paar in den Unterricht geschmuggelten Handys. Oder ist die Frage als Provokation gemeint und er will, dass wir ihn widersprechen? Ich spähe zu Nate rüber, der über seinen Block gebeugt da sitzt und die Seite in Druckbuchstaben mit den Worten Computer sind scheiße füllt. Vielleicht denke ich auch einfach zu viel nach. Cooper. Montag, 24. September, 15.05 Uhr. Mir tut schon nach ein paar Minuten die Hand weh, ganz schön erbärmlich, aber ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal von Hand geschrieben habe. Außerdem schreibe ich mit rechts, was sich immer noch unnatürlich anfühlt, egal wie viele Jahre ich es schon mache. Als ich in der zweiten Klasse war, hat mein Vater darauf bestanden, dass ich lerne, mit der rechten Hand zu schreiben, nachdem er meinen ersten Pitch gesehen hat. Dein linker Arm ist Gold wert, meinte er. Verschwende die Kraft nicht für irgendwelchen Mist, der komplett unwichtig ist. Und soweit es ihn betrifft, gilt das für alles, für das Werfen eines Baseballs. Damals fing er an, mich Copperstown zu nennen. Damals fing er an, mich Cooperstown zu nennen, nach der Stadt, in der die Baseball Hall of Fame steht. Gibt doch nichts Schöneres, als einen Achtjährigen ein bisschen unter Druck zu setzen. Simon bückt sich zu seinem Rucksack, kramt darin herum, dann hebt er ihn auf den Schoß und schaut hinein. Wo zur Hölle ist meine Wasserflasche? Hier wird nicht geredet, Mr. Keller, sagt Mr. Avery, ohne aufzuschauen. Ich weiß, aber meine Wasserflasche ist weg und ich habe Durst. Mr. Avery zeigt auf das Waschbecken im hinteren Teil des Raums, auf dessen Ablage sich Reagenzgläser und Laborschalen stapeln. Dann holen sie sich was zu trinken, aber leise. Simon steht auf und geht rüber, nimmt sich einen der Pappbecher, die umgekehrt ineinander geschachtelt als Turm, ebenfalls auf der Ablage stehen und füllt ihn mit Wasser aus dem Hahn. Er kehrt an seinen Platz zurück, stellt den Becher auf seinem Tisch ab und statt zu trinken, schaut er stirnrunzelnd zu Nate hinüber, der immer noch eifrig vor sich hinschreibt. »Hey«, sagt er, tritt gegen Nates Stuhl, »jetzt mal im Ernst, hast du die Handys in unsere Rucksäcke geschmuggelt, um uns eins auszuwischen?« Diesmal hebt Mr. Avery streng den Blick und sagt, »Ich sagte leise, Mr. Kellner.« Nate lehnt sich zurück und verschränkt die Arme vor der Brust. »Warum sollte ich sowas machen?« Simon zuckt mit den Achseln. »Damit du bei der Strafe für das, was du auch immer mit deinen Schnapsideen des Tages getan hast, Gesellschaft hast. Wenn einer von ihnen noch einen Ton von sich gibt, kann er gleich morgen nochmal zum Nachsitzen kommen,« warnt Mr. Avery. Simon öffnet trotzdem den Mund, aber bevor er etwas sagen kann, dringt von draußen Reifengequietsche zu uns herein, gefolgt von einem lauten mechanischen Krachen. Eddie schnappt erschrocken nach Luft und ich stemme mich gegen mein Pult, als wäre mir gerade jemand hinten reingefahren. Nate, der heilfroh über die Unterbrechung zu sein scheint, ist der Erste, der aufspringt und zum Fenster läuft. Wer ist so dämlich, auf dem Schulparkplatz einen Unfall zu bauen? Bronwyn schaut zu Mr. Avery, als wolle sie um Erlaubnis bitten, als er aufsteht, geht sie ebenfalls zum Fenster. Eddie folgt ihr und ich hiefe mich schließlich auch vom Stuhl hoch, bevor ich weiter blöd rumsitze. Ich habe mich gerade ans Fensterbrett gelehnt, um rauszuschauen, da taucht Simon neben mir auf und lacht abfällig, als er sieht, was unten los ist. Zwei Autos, ein roter älterer Camaro und ein unscheinbarer silbergrauer Wagen, sind ineinander gekracht. Wir starren schweigend hinunter, bis Mr. Avery seufzend den Kopf schüttelt. Ich sollte wohl besser mal runtergehen und mich vergewissern, dass niemand verletzt wurde. Er lässt den Blick über uns wandern, nimmt dann Bronwyn ins Visier, die er wahrscheinlich für die verantwortungsbewussteste hält. »Miss Royers, Sie sorgen hier für Ruhe, bis ich wieder da bin.« »Okay.« Bronwyn schaut nervös zu Nate rüber. »Wir bleiben am Fenster stehen und warten darauf, wie es weitergeht, aber bevor Mr. Avery oder ein anderer Lehrer unten auftaucht, setzen die beiden Wagen zurück und fahren vom Parkplatz.« »Schade, da hatte ich mir schon ein bisschen mehr versprochen,« sagt Simon enttäuscht. Er kehrt an seinen Platz zurück und nimmt seinen Becher, aber statt sich hinzusetzen, schlendert er damit nach vorne und schaut sich das Poster mit dem Periodensystem der Elemente an. Dann geht er zur Tür, als hätte er vor, den Raum zu verlassen, späht aber nur kurz in den Flur hinaus, bevor er zurückkommt und seinen Becher hebt, als wollte er uns zuprosten. Will sonst noch jemand einen Schluck Wasser? Ich gerne. Eddie setzt sich wieder an ihren Tisch. Hol dir selbst welches, Prinzessin, sagt Simon grinsend. Eddie verdreht die Augen, bleibt aber sitzen, während Simon zu Mr. Averys Pult spaziert, sich dagegen lehnt. Ist doch so, oder? Wie geht's denn mit dir weiter jetzt, wo die Homecoming-Party vorbei ist? Bis zum Abschlussball ist es noch eine ganz schöne Durststrecke. Meinst du, du hältst das durch? Eddie sieht mich hilfesuchend an. Ich kann es ihr nicht verübeln. Wenn es um unsere Clique geht, kennt Simon kein Pardon. Er tut zwar so, als wäre es ihm komplett egal, ob er an der Schule beliebt ist oder nicht, hat sich aber ziemlich viel darauf eingebildet, als letztes Jahr auf dem Abschlussball in der Hofstadt des Prom Kings, als er letztes Jahr auf dem Abschlussball in den Hofstaat des Prom Kings gewählt wurde. Mir ist immer noch nicht so ganz klar, wie er das angestellt hat. Durchaus vorstellbar, dass er schmutzige Geheimnisse gegen Wählerstimmen getauscht hat. Aber auf der Homecoming-Party letzte Woche hat er es nicht in den Hofstaat geschafft. Dafür bin ich zum König gewählt worden. Also stehe ich vielleicht als Nächster auf seiner verdammten Abschussliste. Worauf willst du hinaus, Simon? Frage ich und setze mich neben Eddie. Ich kann nicht behaupten, dass Eddie und ich total eng befreundet wären, aber irgendwie fühle ich mich für sie verantwortlich. Sie ist seit der 9. mit meinem besten Freund zusammen und ziemlich nett. Zu nett, um jemanden wie Simon, der einfach nie weiß, wann es reicht, die Stirn bieten zu können. Eddie ist das Prinzesschen und du bist die Sportskanone, sagt Simon zu mir. Er deutet mit dem Kinn auf Bronwyn und danach auf Nate. Du die Intelligenzbestie und du der Outlaw. Ihr seid allesamt wandelnde Teenie-Film-Stereotypen. Was ist mit dir? Fragt Bronwyn, die vom Fenster aus an ihren Platz zurückkehrt und sich an ihr Pult setzt. Sie schlägt die Beine übereinander und zieht ihren dunklen Zopf über die Schulter nach vorn. Mir fällt auf, dass sie dieses Jahr hübscher aussieht als früher. Vielleicht eine neue Brille, längere Haare? Jedenfalls hat sie auf einmal so eine sexy Nerd-Ausstrahlung. Ich bin der allwissende Erzähler, sagt Simon. Bronwyns Brauen schießen über den schwarzen Rand ihrer Brille. Die Rolle gibt's in Teenie-Filmen nicht. Ach, Bronwyn. Simon zwinkert ihr zu, hebt den Wasserbecher an den Mund und trinkt ihn in einem Zug aus, im wahren Leben schon. Es klingt wie eine Drohung und ich frage mich, ob er irgendwas über Bronwyn herausgefunden hat, das er über seine blöde App verbreiten kann. Ich hasse dieses Ding. Fast alle meine Freunde sind dort schon durch den Dreck gezogen worden, was in manchen Fällen zu echten Problemen geführt hat. Mein Kumpel Louis ist wegen dem, was Simon über ihn geschrieben hat, von seiner Freundin verlassen worden. Ja, okay, an der Geschichte, dass Louis was mit der Freundin seines Cousins hatte, war tatsächlich was dran. Aber trotzdem, sowas darf man nicht einfach online stellen. Der Flurtratsch ist schon schlimm genug. Wenn ich ehrlich sein soll, habe ich ziemlich viel Schiss davor, was Simon über mich schreiben könnte, wenn er mich ins Visier nehmen würde. Simon hält seinen Becher hoch und verzieht das Gesicht. Schmeckt total widerlich. Er lässt ihn mit einer dramatischen Geste fallen und ich verdrehe die Augen. Selbst als Simon zu Boden sackt, glaube ich immer noch, dass er das Ganze bloß spielt, bis er zu röcheln anfängt. Bronwyn springt auf und läuft zu ihm rüber. Simon, sie schüttelt ihn an der Schulter. Alles okay? Was ist los? Simon, hey, kannst du mich hören? Die Sorge in ihrer Stimme verwandelt sich in Panik, sodass ich ebenfalls aufspringe, aber da hat Nate sich schon an mir vorbeigeschoben und kniet sich neben Bronwyn. Wir brauchen den Pen, sagt er mit Blick auf Simons Gesicht, das dunkelrot angelaufen ist. Hast du ihn dabei? Simon nickt wild und fasst sich an die Kehle. Ich schnappe mir schnell einen Kuli und halte ihn Nate hin, weil ich annehme, dass er einen Luftröhrenschnitt oder sowas in der Art durchführen will. Aber Nate schaut mich so entgeistert an, als wäre mir gerade ein zweiter Kopf gewachsen. Seinen Epi-Pen, meine ich. Dieses Ding, mit dem man sich Adrenalin spritzen kann. Er schaut sich suchend nach Simons Rucksack um. Ich glaube, er hat einen Allergieschock. Eddie ist mittlerweile ebenfalls aufgestanden. Sie steht einfach da, hat die Arme um den Körper geschlungen und scheint vor Schock kein Wort rauszubringen. Bronwyn dreht sich mit hektisch gerötetem Gesicht zu mir. Ich rufe einen Krankenwagen und gehe einen Lehrer holen. Bleib so lange bei ihm, okay? Sie holt ihr Handy aus Mr. Averys Schublade und läuft auf dem Flur hinaus. Ich hocke mich neben Simon. Seine Augen treten ihm aus dem Kopf und die Lippen sind blau angelaufen und er gibt grauenhafte Erstickungsgeräusche von sich. Nate hat mittlerweile den kompletten Inhalt von Simons Rucksack auf den Boden geschüttet und wühlt sich durch das Chaos aus Büchern, Arbeitsblättern und anderem Zeug. Wo hast du ihn, Simon? Er zieht den Reißverschluss des Vorderfachs auf, kramt zwei Stifte und einen Schlüsselbund heraus. Aber Simon ist nicht mehr in der Lage zu sprechen. Alles wird gut, du schaffst das, Kumpel, ganz ruhig, sage ich und lege ihm eine schweißnasse Hand auf die Schulter, als ob das irgendwas nützen würde. Wir haben dafür gesorgt, dass Hilfe kommt. Wie immer, wenn ich aufgeregt und nervös bin, verfalle ich in einen gedehnten Südstaaten-Slang. Vielleicht ist das eine Art Autoprogramm zur Selbstberuhigung. Keine Ahnung, ich drehe mich zu Nate um. Bist du sicher, dass er sich nicht nur an irgendwas verschluckt hat? Möglicherweise braucht er keinen verdammten EpiPen, sondern ein beherztes Heimlichmanöver. Nate ignoriert mich und wirft Simons leeren Rucksack zur Seite. Fuck, schreit er und schlägt mit der Faust auf den Boden. Das gibt's doch nicht. Hast du ihn irgendwo in der Hosentasche? Simon, Simon! Simons Augen rollen in die Höhlen zurück, während Nate seine Klamotten absucht. Aber alles, was er findet, ist ein zerknülltes Taschentuch. Aus der Ferne sind Sirenen zu hören und im nächsten Moment stürzt Mr. Avery mit zwei anderen Lehrern in den Raum, dicht gefolgt von Bronwyn, die ihr Handy ans Ohr presst. Wir können seinen EpiPen nicht finden, sagt Nate und knapp und deutet auf einen kleinen Haufen mit Simons Sachen. Mr. Avery starrt einen Augenblick entsetzt auf Simon hinunter, dann dreht er sich zu mir. Cooper! Im Krankenzimmer gibt es irgendwo Adrenalin-Pens. Beeilen Sie sich! Ich laufe auf den Flur hinaus und höre Schritte hinter mir, die aber leiser werden, während ich zum hinteren Treppenhaus renne und die Tür aufreiße. Immer drei Stufen auf einmal. Nebenan rase ich in den ersten Stock hinunter und laufe im Zickzackkurs zwischen ein paar Schülern hindurch zum Krankenzimmer. Die Tür ist angelehnt, aber es ist niemand da. Hektisch schaue ich mich in den vollgestopften kleinen Raum um. An der Fensterwand steht eine Liege, links davon ein großer grauer Materialschrank. Mein Blick fällt auf zwei weiße Hängeschränke, die mit roten Buchstaben beschriftet sind. Auf dem einen steht Defibrillator, auf dem anderen Adrenalin-Pens. Ich stürze zum zweiten und reiße ihn auf. Er ist leer. Ich versuche es mit dem anderen, in dem aber nur ein Gerät aus Kunststoff mit einem Herzlogo liegt. Da ich mir ziemlich sicher bin, dass es nicht das ist, wonach ich suche, nehme ich mir den grauen Materialschrank vor, ziehe hektisch Schubladen mit Verbandszeug und Tablettenschachteln heraus und wühle darin herum, kann aber nichts finden, was nach einem Adrenalinstift aussieht. Sind Sie fündig geworden, Cooper? Miss Grayson, die vorhin mit Mr. Avery und Bronwyn in den Chemieraum gekommen ist, stürzt ins Krankenzimmer und hält sich keuchend die Seite. Ich deute auf den leeren Hängeschrank. Eigentlich müssten Sie da drin sein, oder? Sind Sie aber nicht. Schauen Sie im Materialschrank nach, sagt sie, ohne auf die im Boden verstreuten Packungen mit Verbandszeug und Tabletten zu achten, die beweisen, dass ich das bereits getan habe. Kurz darauf stößt noch ein weiterer Lehrer zu uns und wir nehmen fieberhaft den kompletten Raum auseinander, während das Heulen der Sirenen immer näher kommt. Nachdem wir den letzten Schrank geöffnet haben, wischt sich Mr. Grayson mit dem Handrücken über ihre verschwitzte Stirn. Cooper, geben Sie Mr. Avery Bescheid, dass wir noch nichts gefunden haben. Mr. Kontos und ich suchen weiter. Ich komme gleichzeitig mit den blau gekleideten Rettungssanitätern im Chemiesaal an. Sie sind zu dritt. Zwei von ihnen schieben eine weiße Rollbare, der andere rast vorne weg, um die kleine Menge Schaulustiger zur Seite zu schieben, die sich vor der Tür versammelt haben. Ich folge ihnen und mein Blick fällt auf Mr. Avery, der zusammengesackt mit aus der Hose hängendem gelben Hemd neben der Tafel auf dem Boden sitzt. Wir haben keine EpiPens gefunden, informiere ich ihn keuchend. Er fährt sich mit zitternder Hand durch seine schütternden weißen Haare, während einer der Sanitäter Simon irgendein Mittel spritzt, bevor seine Kollegen ihn auf die Trage heben. Gott helfe dem Jungen, flüstert er, aber er scheint es mehr zu sich selbst zu sagen als zu mir. Eddie steht immer noch wie erstarrt an ihrem Platz und ihr laufen Tränen über die Wangen. Ich gehe zu ihr hin und lege ihr einen Arm um die Schulter. Als die Sanitäter Simon in den Flur hinausschieben, würden Sie bitte mitkommen, sagt einer von ihnen zu Mr. Avery, der sich hochhieft und ihnen aus dem Klassenzimmer folgt. Zurück bleiben nur ein paar erschütterte Lehrer und wir vier, die wir uns hier mit Simon zum Nachsitzen eingefunden haben, was gerade mal 15 Minuten her sein kann, auch wenn es sich wie Stunden anfühlt. Meint ihr, er kommt wieder in Ordnung, fragt Eddie mit bebender Stimme. Bronwyn presst ihr Handy zwischen die Handflächen, als würde sie damit beten. Nate hat die Fäuste in die Hüfte gestemmt und starrt fassungslos zur Tür, durch die sich langsam immer mehr Lehrer und Schüler in den Raum schieben. Wenn du mich fragst, eher nein, sagt er. Ich muss kurz mal gucken, wie lange das zweite Kapitel geht. Ja. Ich denke mal, das zweite Kapitel können wir noch lesen. Okay. Kapitel 2. Eddie, Montag, 24. September, 15.25 Uhr. Bronwyn, Nate und Cooper sprechen mit den Lehrern, aber ich bringe kein Wort heraus. Ich brauche Jake. Als ich mein Handy aus der Tasche hole, um ihm zu schreiben, zittern meine Hände so sehr, dass ich ihn stattdessen anrufe. Baby? Er geht beim zweiten Klingeln ran und klingt überrascht. Wir haben es nicht so mit Telefonieren. Eigentlich schreiben wir uns in unserem Freundeskreis alle immer nur Nachrichten. Wenn ich mit Jake zusammen bin und sein Handy klingelt, hält er es manchmal hoch und sagt gespielt ratlos, eingehender Anruf, was bedeutet das? Meistens ist es seine Mutter. Jake? Mehr kann ich nicht sagen, weil mir gleich wieder die Tränen kommen. Cooper hat immer noch den Arm um mich gelegt und das ist das Einzige, was mich davor schützt, zusammenzubrechen. Vor lauter Schluchzen bringe ich kein Wort heraus, bis Cooper mir schließlich das Handy aus der Hand nimmt. Hey, ich bin's. Sein Südstaaten-Akzent ist stärker als sonst. Wo bist du? Er hört kurz zu. Kannst du draußen auf uns warten? Es ist was passiert. Eddie ist total fertig. Nein, 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 nein. Mit ihr ist alles in Ordnung, aber Simon Keller hatte beim Nachsitzen einen allergischen Schock oder sowas. Er ist auf dem Weg ins Krankenhaus und wir wissen nicht, ob er durchkommt. Bronwyn sieht Miss Gason an. Sollen wir hier bleiben? Brauchen Sie uns noch? Miss Grayson greift sich mit fahrigen Händen an den Hals. Du liebe Güte, nein, ich glaube nicht, dass das nötig ist. Haben Sie den Sanitätern genau erzählt, was passiert ist? Wer war das nochmal? Simon. Hat Leitungswasser getrunken und ist anschließend zusammengebrochen. Bronwyn und Cooper nicken. Das ist wirklich seltsam. Soweit ich informiert bin, hat er eine Erdnussallergie, aber sind Sie sicher, dass er nichts gegessen hat? Cooper gibt mir mein Handy zurück und fährt sich durch seinen akkurat gestutzten rotblonden Haare. Gesehen habe ich sie jedenfalls nicht, er hat nur das Wasser getrunken und ist danach umgekippt. Vielleicht hat er beim Mittagessen irgendwas Falsches zu sich genommen, sagt Mrs. Grayson. Möglich, dass es so verzögert darauf reagiert hat. Sie schaut sich im Klassenraum um und ihr Blick bleibt an Simons Becher hängen, der auf dem Boden liegt. Den sollten wir wohl besser aufheben, murmelt sie, tritt an Bronwyn vorbei und bückt sich danach. Vielleicht sollte ihn sich jemand genauer ansehen. Ich würde jetzt gern gehen, stoße ich hervor und wische mir die Tränen von den Augen. Ich halte es keine Sekunde länger in diesem Raum aus. Ist es okay, wenn ich Eddie nach unten begleite, fragt Cooper und Miss Grayson nickt. Soll ich danach wiederkommen? Nein, ist schon in Ordnung, Cooper. Ich bin mir sicher, dass man sich bei Ihnen melden wird, falls es noch etwas zu klären gibt. Gehen Sie nach Hause und kommen Sie erst mal ein bisschen zur Ruhe. Simon ist jetzt in guten Händen. Sie beugt sich noch etwas näher zu uns und ihr Ton wird sanfter. Es tut mir so leid für Sie alle. Das muss schrecklich gewesen sein. Mir fällt auf, dass sie dabei vor allem Cooper ansieht. Es gibt keine Lehrerin an der Bayview High, die seinem Charme widerstehen kann. Auf dem Weg nach unten lässt Cooper den Arm um meine Schulter liegen. Ich bin froh, dass er bei mir ist. Ich habe keinen Bruder, stelle mir aber vor, dass es genau das ist, was ein Bruder tun würde, wenn es einem nicht gut geht. Bei den meisten seiner Freunde hätte Jake etwas dagegen, wenn sie mir so nahe kommen würden, aber bei Cooper ist das völlig okay. Er ist ein Gentleman. Ich lehne mich an ihn, als wir an den Plakaten für die Homecoming-Party von letzter Woche vorbeigehen, die noch nicht abgehängt worden sind, und lasse mich durch die Eingangshalle führen. Kurz darauf hält er mir die Glastür auf und Gott sei Dank wartet draußen Jake. Erleichtert lasse ich mich in seine Arme fallen und eine Sekunde lang ist alles gut. Ich werde nie vergessen, wie ich Jake in der 9. das erste Mal gesehen habe. Damals trug er eine Zahnspange und war noch nicht so groß und breitschultrig wie jetzt. Aber ein einziger Blick auf seine Grübchen und in seine himmelblauen Augen hat gereicht und ich wusste, das ist er. Die Tatsache, dass er sich mittlerweile in einen Adonis verwandelt hat, ist bloß ein kleiner Zusatzbonus. Er streichelt mir über die Haare, während Cooper ihm mit leiser Stimme erklärt, was passiert ist. »Gott, Eds«, sagt Jake, »das ist schrecklich. Komm, ich bring dich nach Hause.« Cooper bleibt allein zurück und plötzlich tut mir leid, dass ich es nicht geschafft habe, ihn auch noch ein bisschen aufzufangen. Ich habe seine Stimme angehört, dass ihm das alles genauso zugesetzt hat wie mir. Er kann es nur besser verbergen. Aber Cooper ist ein solcher Goldlunge, er kommt mit allem klar. Seine Freundin Keely ist eine meiner besten Freundinnen und die Art Mädchen, die immer alles richtig macht. Sie wird wissen, was sie tun muss, um ihm zu helfen. Das kann sie so viel besser als ich. In Jacks Wagen sitzend schaue ich zu, wie die Stadt an mir vorbeifliegt, während er mich eine Spur zu schnell nach Hause fährt. Da ich nur ungefähr 1,5 Kilometer von der Schule entfernt wohne, dauert die Fahrt nicht lange und ich wappne mich innerlich für die Begegnung mit meiner Mutter, die mit Sicherheit bereits gehört hat, was passiert ist. Ihre Kommunikationskanäle sind geheimnisvoll, aber absolut zuverlässig. Und natürlich steht sie lauernd auf der Veranda, als Jake in unsere Einfahrt biegt. Obwohl das Botox ihre Züge schon vor langer Zeit zu einer Maske eingefroren hat, sehe ich trotzdem sofort, in welcher Stimmung sie ist. Ich warte, bis Jake um den Wagen herumgegangen ist und mir die Tür aufmacht. Als ich aussteige, schlüpfe ich wie immer unter seinen Arm. Meine ältere Schwester Ashton macht gern Witze darüber, dass ich wie ein Parasit bin, der sich an seinem Wirt heftet, ohne ihn sterben würde. Ich kann nicht darüber lachen. Adelaide! Meine Mutter streckt mir theatralisch die Hände entgegen, als wir die Stufen hochkommen. Was ist passiert? Du musst mir alles genau erzählen. Ich will nichts erzählen, schon gar nicht, solange ihr Freund Justin hinter ihr in der Tür lauert und seine Sensationsgier als Sorge tarnt. Er ist 12 Jahre jünger als meine Mom, womit er 5 Jahre jünger ist als ihr zweiter Ehemann und 15 Jahre jünger als mein Dad. Bei dem Tempo, das sie vorlegt, würde es mich nicht wundern, wenn sie als nächstes mit Jake zusammenkommen würde. Alles okay, murmle ich und schiebe mich an ihn vorbei. Mir geht's gut. Hallo, Miss Calloway, begrüßt Jake sie. Mom trägt den Nachnamen ihres zweiten Ehemanns, nicht den meines Dads. Ich bringe Eddie erstmal in ihr Zimmer hoch und versuche sie ein bisschen zu beruhigen. Das ist alles ganz schrecklich für sie gewesen. Ich erkläre ihnen später, was passiert ist. Es verblüfft mich immer wieder, wie lässig Jake mit meiner Mom redet, so als wären sie gleichaltrig. Und sie lässt es ihm durchgehen, steht sogar darauf. Natürlich, mein Lieber, säuselt sie und lächelt affektiert. Meine Mutter ist der Meinung, dass Jake zu gut für mich ist. Das darf ich mir immer wieder anhören, seit er sich in der 10. zum heißesten Jungen in der Schule entwickelt hat, während ich dieselbe blieb. Als wir noch jünger waren, hat Mom Ashton mich und mich regelmäßig zu Schönheitswettbewerben geschleppt, die für uns immer mit demselben Ergebnis endeten. 3. Platz. Nie Königin, sondern immer bloß Prinzessin. Nicht schlecht, aber definitiv nicht gut genug, um die Art von Mann anzuziehen und zu halten, der eine Frau versorgen kann. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemals offen als zu erreichendes Ziel ausgesprochen wurde, aber genau das wird von uns erwartet. Meine Mutter ist daran gescheitert. Meine Schwester Ashton, die seit 2 Jahren mit einem Mann verheiratet ist, der sein Jurastudium geschmissen hat und so gut wie nie Zeit mit ihr verbringt, ist gerade auf dem besten Weg daran zu scheitern. Tja, mit dem Prentice-Mädchen scheint irgendwas nicht zu stimmen. Ich schäme mich so, sage ich auf dem Weg nach oben leise zu Jake. Statt irgendwie zu helfen, bin ich total zusammengebrochen. Du hättest Bronwyn und Cooper sehen sollen, die waren echt toll. Und Nate, mein Gott, ich hätte nie gedacht, dass Nate McCauley mal so viel Verantwortungsbewusstsein zeigen würde. Ich war die Einzige, die nichts zu gebrauchen war. Sag sowas nicht, raunt Jake mir in meine Haare. Das stimmt doch gar nicht. Sein Tonfall ist entscheidend, weil er sich weigert, etwas anderes als das Beste in mir zu sehen. Sollte sich das jemals ändern, weiß ich ehrlich gesagt nicht, was ich tun werde. Nate, Montag, 24. September, 16 Uhr. Als Bronwyn und ich auf den Parkplatz kommen, sind kaum noch irgendwelche Schüler zu sehen. Und wir bleiben unschlüssig stehen. Obwohl ich Bronwyn schon seit dem Kindergarten kenne, haben wir nie sonderlich viel miteinander zu tun gehabt. Trotzdem fühlt sich ihre Nähe nicht fremd an. Nach der krassen Szene, die wir gerade miterlebt haben, hat sie sogar fast etwas Tröstliches. Sie sieht sich benommen um, als wäre sie gerade erst aufgewacht. Ich bin heute nicht mit dem Wagen gekommen, sagt sie. Eigentlich hatte ich vor, nach der Schule bei einer Freundin mitzufahren. Wir wollten ins Epoch Coffee. Irgendwas an ihrem Tonfall lässt mich denken, dass es ihr dabei nicht um eine verpasste Mitfahrgelegenheit geht. Ich hätte zwar ein paar geschäftliche Dinge zu erledigen, aber das ist jetzt wahrscheinlich nicht der richtige Zeitpunkt. Soll ich dich mitnehmen? Bronwyn wirft einen Blick auf mein Motorrad. Ist das dein Ernst? Ich würde mich noch nicht mal auf dieses mörderische Ding setzen, wenn du mich dafür bezahlen würdest. Weißt du, wie viele Leute jährlich tödlich verunglücken? Das ist kein Spaß. Sie sieht aus, als würde sie jeden Moment eine Statistik aus der Tasche holen und mir unter die Nase halten. Wie du willst, ich sollte sie einfach hier stehen lassen und nach Hause fahren, aber dort zieht es mich gerade am allerwenigsten hin. Seufzend lehne ich mich neben dem Eingang an die Wand, ziehe einen Flachmann aus der Jackentasche, schraube den Deckel ab und halte ihn Bronwyn hin. Auch einen Schluck Whisky? Sie verschränkt geschockt die Arme vor der Brust. Soll das ein Witz sein? Du willst dir erstmal einen genehmigen, bevor du auf deine Höllenmaschine steigst und das auch noch mitten auf dem Schulgelände? Mit dir kann man echt eine Menge Spaß haben, weißt du das? Genau genommen trinke ich eher wenig. Den Flachmann habe ich heute Morgen meinem Vater abgenommen und dann vergessen. Aber er hat etwas Befriedigendes. Bronwyn, es hat etwas Befriedigendes, Bronwyn aus der Fassung zu bringen. Ich will ihn gerade wieder wegstecken, als Bronwyn stirnrunzelt die Hand danach aussteigt. Ach, was soll's. Sie lehnt sich neben mich an die rote Banksteinwand und lässt sich zu Boden rutschen. Plötzlich muss ich an früher denken, an die Zeit, dass Bronwyn und ich auf derselben katholischen Grundschule waren, bevor es mit meinem Leben vollends den Bach runterging. Die Mädchen trugen damals alle so karierte Schuluniformröcke und heute hat sie einen ganz ähnlichen Rock an, der ein Stück ihre Schenkel hochrutscht, als sie die Füße kreuzt. Der Anblick ist nicht so übel. Sie nimmt einen überraschend tiefen Schluck, dann sieht sie mich an. Was ist da gerade eben passiert? Ich hocke mich neben sie, nehme ihr den Flachmann ab und stelle ihn zwischen uns. Ich habe keine Ahnung. Es sah so aus, als würde er sterben. Bronwyns Hände zittern so heftig, dass sie wieder nach dem Flachmann greift, der klirrend umfällt. Findest du nicht auch? Doch, sage ich, während Bronwyn den nächsten Schluck nimmt und eine Grimasse zieht. Armer Cooper, sagt sie. Er hat sich angehört, als wäre er gestern erst aus Mississippi hierher gezogen. So redet er immer, wenn er nervös ist. Kann ich nicht beurteilen, aber dieses Blondchen war echt zu gar nichts zu gebrauchen. Sie heißt Eddie. Bronwyn stupst mich gegen die Schulter an. Solltest du eigentlich wissen. Warum? Mir fällt kein Grund dafür ein, diese Eddie und ich haben bis heute so gut wie nichts miteinander zu tun gehabt und werden uns wahrscheinlich auch in Zukunft kaum näher kommen. Womit wir beide mit Sicherheit sehr gut leben können. Ich kenne die Sorte. Die haben nichts anderes im Kopf als ihren Freund und die kleinen Machtspielchen, die sie mit anderen Mädchen abziehen. Okay, sie ist ziemlich sexy, aber darüber hinaus hat sie absolut nichts zu bieten. Weil wir gerade eben eine extrem traumatische Erfahrung miteinander durchgemacht haben, sagt Bronwyn, als wäre das eine Erklärung. Du stellst für dich und andere ziemlich gern Regeln auf, kann das sein? Ich hatte total vergessen, wie anstrengend Bronwyn ist. Der Aktionismus, den sie schon seit der Grundschule an den Tag legt, würde jeden normalen Menschen fertig machen. Ständig nimmt sie an irgendwelchen Projektgruppen teil oder gründet selbst welche, an denen dann andere Leute teilnehmen. Natürlich ist sie immer diejenige, die alles organisiert. Aber wenigstens ist sie nicht langweilig. Das muss ich hier lassen. Wir sitzen da und schauen schweigend zu, wie die letzten Schüler vom Parkplatz fahren, während Bronwyn immer wieder an dem Flachmann nippt. Als ich ihn ihr schließlich wegnehme, bin ich überrascht, wie leicht er ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bronwyn harten Alkohol gewöhnt ist. Sie scheint mir eher der Typ für Alkopops zu sein, wenn überhaupt. Als ich den Flachmann wieder wegstecke, zupft sie zaghaft an meinem Ärmel. Ich wollte dir schon damals, als es passiert ist, sagen, dass es hat mir wirklich leid getan, als ich das von deiner Mom erfahren habe, sagt sie stockend. Mein Onkel ist auch beim Unfall gestorben. Das war ungefähr zur selben Zeit. Ich wollte dich eigentlich darauf ansprechen, aber du weißt schon, wir waren ja nie wirklich. Sie verstummt, ihre Hand liegt immer noch auf meinem Arm. Kein Problem, sage ich, ist schon okay. Tut mir leid wegen deinem Onkel. Du vermisst sie bestimmt sehr. Ich habe keine Lust, über meine Mutter zu reden. Der Rettungswagen ist verdammt schnell da gewesen, was? Bronwyn errötet leicht, zieht ihre Hand zurück, versucht das Thema aber nicht weiter zu vertiefen. Woher wusstest du das mit dem EpiPen? Ist doch bekannt, dass Simon eine Erdnussallergie hat, antworte ich achselzuckend. Aber dass er immer so einen Stift bei sich trägt, wusste ich nicht. Sie schüttelt den Kopf. Cooper hat dir einen Kuli hingehalten. Was hat er sich dabei gedacht? Dass du ihm eine Nachricht oder sowas schreiben sollst? Oh mein Gott, echt! Sie schlägt ihren Hinterkopf so hart gegen die Backsteinwand, dass ich fast Angst bekomme, dass sie sich den Schädel bricht. Ich sollte nach Hause, bringt nichts, noch länger hier rumzusitzen. Das Mitfahrangebot steht noch, sage ich und stehe auf. Zu meiner Überraschung nickt Bronwyn. Klar, warum nicht, sagt sie und streckt mir eine Hand aus. Sie schwankt ein bisschen, als ich ihr aufhelfe. Wahrscheinlich hätte ich ihr den Flachmann schon früher wegnehmen sollen. Mir war nicht klar, dass Alkohol auch schon innerhalb von 15 Minuten wirken kann. Wobei ich mir das beim Fliegengewicht wie Bronwyn Royes hätte denken können. Wo wohnst du denn? Frage ich, als ich auf meinem Bike steige und den Schlüssel ins Zündschloss stecke. Thorndike Street, durchs Zentrum und nach dem Starbucks dann links auf die Stonewally Terrace. Im Nobelviertel, war klar. Normalerweise nehme ich niemand auf dem Motorrad mit, weshalb ich keinen zweiten Helm mit habe. Also gebe ich ihr meinen und muss mich zwingen, den Blick von der nackten Haut ihrer Schenkeln abzuwenden, als sie hinter mir aufsteigt und sich den Rock zwischen die Beine klemmt. Fahr aber nicht so schnell, okay, sagt sie nervös, als ich das Motorrad starte und schlingt die Arme viel zu fest um meine Taille. Irgendwie hatte ich Lust, sie noch ein bisschen mehr aus der Fassung zu bringen, fahre aber nur halb so schnell vom Parkplatz wie sonst. Trotzdem klammert sie sich sogar noch fester an mich und presst ihren behelmten Kopf an meinen Rücken, während ich mich durch den Verkehr fädle, aber ich sage nichts. Wenn ich $1,000 hätte, würde ich sie darauf verwetten, dass sie die ganze Fahrt über die Augen zukneift. Das Haus sieht exakt so aus, wie ich es erwartet hätte. Eine riesige viktorianische Villa, umgeben von einem gepflegten Rasen mit exotisch aussehenden Bäumen und Blumenbeeten. In der Einfahrt parkt ein Volvo-SUV. Mein Motorrad, das man, wenn man großzügig ein Auge zudrückt, als Oldtimer bezeichnen könnte, wirkt daneben genauso fehl am Platz wie ich neben Bronwyn. Es gibt hier gleich mehrere Dinge, die nicht zusammenpassen. Bronwyn steigt ab und fummelt am Riemen des Helms herum. Ich helfe ihr und löse eine Haarsträhne, die sich im Verschluss verfangen hat, bevor ich ihr den Helm abziehe, worauf sie tief durchatmet und ihren Rock glatt streicht. Das war ziemlich beängstigend, sagt sie und zuckt zusammen, als ihr Handy klingelt. Wo ist mein Rucksack? Auf deinem Rücken. Sie nimmt ihn ab und holt ihr Handy aus dem Vorderfach. Hallo? Ja, ich kann... Ja, hier spricht Bronwyn. Haben Sie... Oh mein Gott, sind Sie sicher? Der Rucksack rutscht aus ihrer Hand und fällt vor die Füße. Verstehe. Danke, dass Sie angerufen haben. Sie lässt die Handy sinken und sieht mich mit großen Augen an, in denen Tränen glitzern. Er hat es nicht geschafft, Nate, sagt sie mit zitternder Stimme. Simon ist... Er ist tot. So, meine Lieben. Ich würde sagen, 2 Kapitel reichen für heute. Das waren schon fast 45 Minuten. Und ihr könnt mir sehr, sehr gerne eine Nachricht da lassen oder einen Kommentar schreiben unter dem Post zu dem Podcast auf Instagram. Und ja, einfach mitteilen, wie euch das gefallen hat, wenn ich euch was vorlese. Und wenn es euch gefällt, dann kann ich das, wie gesagt, sehr gerne öfter machen. Und dann machen wir das einfach so, dass wir dieses Buch im Podcast gemeinsam lesen. Ich kann mal gucken, wie viele Kapitel das hat. Das weiß ich jetzt nicht genau. Es gibt sogar ein Bonuskapitel. Uiuiui. Richtig krass. Also es gibt einige Kapitel. 24, 26, 28. Wartet mal. Ich glaube, es gibt 30 Kapitel plus Epilog plus Bonuskapitel. Das heißt 32. Das heißt... 16 Folgen. Wenn ihr Bock hättet, wären das insgesamt. Wenn wir immer 2 lesen, vielleicht lesen wir auch mal 3, mal gucken. Ja, wie gesagt, teilt mir einfach mit, wie euch das gefällt. Ansonsten danke, dass ihr euch die Folge angehört habt, wie immer. Und ich wünsche euch einen schönen Tag, eine schöne Nacht, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, wie auch immer, wann und wo ihr die Folge hört. Ich habe euch ganz fest lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao!